Herzlich willkommen in der Ausstellung Reiches Kloster, reine Seelen, klösterliches Leben in Königsfelden. Ich bin Gutta von Bachenstein. Von 1318 bis 1324 war ich Äbtissin des Klarissenklosters. Ich werde Sie durch die Ausstellung begleiten und Ihnen von der Stiftung des Doppelklosters Königsfelden und dem Alltagsleben der Nonnen und Mönche erzählen. Die 700-jährige Geschichte des Klosters beruht auf einer düsteren Tat. Lassen Sie uns in das Jahr 1308 zurückgehen. Der Morgentau glitzert auf der Wiese. Noch steht hier auf dem Windischer Hochplateau kein Kloster. Noch weiß der heranbrechende Tag nichts von dem dunklen Geschehen, das sich in wenigen Stunden hier vollziehen wird. Am frühen Morgen ist der Habsburger König Albrecht I. aufgebrochen, um in Rheinfelden seine Gattin Elisabeth zu treffen. Doch zu dem Wiedersehen der Eheleute wird es nicht kommen. Im Gefolge des Königs befindet sich sein Neffe Johann von Schwaben. Schon lange schwelte ein Streit zwischen Johann und König Albrecht. Johann forderte von seinem Onkel die Herzogtümer ein, die seinem inzwischen verstorbenen Vater schon 1283 zugesprochen wurden. Auch auf das Erbe seiner Mutter, die kiburgischen Güter bei Lenzburg und Baden, erhob Johann bislang vergeblich Anspruch. Der Volksmund nannte ihn deshalb auch spöttisch Johann ohne Land. Noch am Vorabend war Johann bei einem Fest, zu dem König Albrecht in Winterthur eingeladen hatte. Zu später Stunde überreichte der König jedem seiner Gäste einen Blumenkranz. Johann aber warf den Blumenkranz beiseite und rief:
Ich bin zu alt, um weiterhin mit Blumen abgespeist zu werden. Ich will das, was mir zusteht.
Der gekränkte Habsburger Spross sann seit einer Weile auf Rache. Jetzt hatte er Verbündete gefunden. Die Freiherren Rudolf von Wart, Rudolf von Balm und Walter von Eschenbach. Voll finsterer Gedanken begleiteten die Männer den König, der auf die Reuß zuritt. Der Fluss musste mit einer Fähre überquert werden. Die Begleiter des Königs teilten sich. Der König setzte zuerst über und mit ihm Johann von Schwaben und seine Verbündeten. Sie ritten die kleine Anhöhe hinauf und kaum hatten sie das Hochplateau erreicht, fielen die Verschwörer über den ahnungslosen König her. Sie jagten ihm den Dolch in den Rücken. König Albrecht verblutete an Ort und Stelle und Johann und sein Gefolge verschwanden im dichten Wald. Nicht mehr Johann ohne Land wurde der verbrecherische Neffe fortan genannt, sondern Johann Parricida, was Vater- oder Onkelmörder heißt. Er flüchtete und tauchte erst später wieder in Pisa auf. Dort soll er einem Kloster beigetreten sein. Doch das Geheimnis des rätselhaften Mönches währte nicht lange. Johann Parricida wurde gestellt und starb 4 oder 5 Jahre nach der verbrecherischen Tat in Gefangenschaft. Der Königsmord war eine Gemeinschaftstat. Lassen Sie mich mehr von Johanns Verbündeten berichten. Rudolf von Wart, Rudolf von Balm und Walter von Eschenbach begingen das Verbrechen kaum aus reiner Freundschaft zu Johann von Schwaben. Auch sie hatten ihre Gründe. Sie alle kamen aus einst gut begüterten Adelsgeschlechtern. Die Familie von Rudolf von Wart besaß eine strategisch bedeutsame Stammburg im heutigen Kanton Zürich, von wo aus sie bedeutende Verkehrswege ins untere Töstal und an den Rhein kontrollieren konnten. Freiherr von Balm stammte aus dem Solothurner Jura und dort stand auch die stolze Stammburg der Familie von Balm, zu der später wichtiger Besitz auf Luzerner Gebiet hinzukam. Walter von Eschenbach kam aus einem hoch angesehenen Adelsgeschlecht, dessen ausgedehnte Besitztümer weit verstreut lagen. In Luzern, im Aargau, im Berner Oberland, am Zürichsee und an der Reuss, im Elsass und in Freiburg im Breisgau. Walter von Eschenbach kämpfte gegen den Machtverlust und wirtschaftlichen Niedergang der Familie an. Doch er musste viele Güter verkaufen, einige davon auch an König Albrecht. Damit war der einst so einflussreichen Familie endgültig die wirtschaftliche Basis entzogen. Das anbrechende 14. Jahrhundert war keine gute Zeit für den Adel. Die politischen Bedingungen hatten sich verändert. Bauern und Bürger fanden zu eigenen Verwaltungsformen und wurden unabhängiger. Demgegenüber stand der Aufstieg der Habsburger. Unerschrocken und unaufhaltsam verfolgten sie das Ziel, aus ihrem Besitz ein einheitliches Territorium zu schaffen. Das ging zu Lasten vieler kleinerer Adelsgeschlechter und zog deren Unmut herauf. Die politische und wirtschaftliche Ausweglosigkeit der Freiherren, die familiäre Fehde zwischen Johann von Schwaben und Albrecht I. und nicht zuletzt dessen Herrschaftsanspruch, eine Verflechtung all dieser Umstände, mag zu der verbrecherischen Tat geführt haben. Das weitere Schicksal der Königsmörder ist nicht ganz geklärt. Fest steht, dass sie für vogelfrei erklärt wurden und die Söhne von König Albrecht ihre Burgen stürmten und zerstörten. Von Rudolf von Waadt weiß man, dass er gefasst und grausam gerädert wurde. Rudolf von Balm hat sich vermutlich in einem Basler Kloster versteckt und ist dort gestorben. Und von Walter von Eschenbach erzählt man sich, dass er bis zu seinem Tod im Jahre 1343 unerkannt als Schäfer in Württemberg gelebt hat. Die trauernde Witwe Elisabeth aber hatte ganz andere Sorgen. Folgen Sie mir zum Kenotaph, dem großen schwarzen Grabmal in der Mitte der Kirche. Dort will ich erzählen, welch weitreichende Entscheidung die Königin traf.